Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast.
Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Paid Social und ich freue mich, eine tolle Expertin am Start zu haben, nämlich Anna Majeritzki. Hallo Anna.
Hi, hallo, vielen Dank für die Einladung, Marc.
Sehr gerne. Wird der Erfolg von LinkedIn langsam zum Problem für die Plattform? Stichwort Facebookisierung und steigende Ad-Kosten.
Ja, je nachdem, das werden wir jetzt mit der Zeit auch sehen. Wir sehen ja einerseits, dass die Reichweite von den organischen Posts zum Teil runtergeht. Das heißt, Ich gehe davon aus, dass mehr Mitglieder hinzukommen und dann wird LinkedIn ja auch nochmal dazu tendieren und die Leute auch dazu drängen, auch mehr einerseits im Organischen zu machen, dass sie dann auffallen, das ist ja das eine, zum Thema wahrscheinlich in die Richtung gehen, was du jetzt eben gesagt hast, Facebookisierung oder wie auch immer, ne, dass die Beiträge dann noch ein bisschen anders werden, damit sie auffallen. Auf der anderen Seite werden die Leute auch dazu gedrängt, auch Ads zu schalten, um dann entsprechend für Reichweite zu sorgen. Wir werden mal sehen, es sind ja auch einige Formate, wir werden höchstwahrscheinlich auch mal kurz drüber sprechen, hinzugekommen, die das Ganze auch nochmal ermöglichen. Stichwort Thought Leader Ads, sprich, man kann ja über sein eigenes Profil auch mal Ads schalten und die eigenen Beiträge mehr oder weniger pushen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass auch zum Teil private Beiträge und auch Beiträge, die jetzt nicht unbedingt sehr relevant sind, auch mitgepusht werden. Das werden wir letzten Endes sehen. Ich sage nur eins, die Werbung ist ja nicht ganz günstig. Das heißt, man wird dann irgendwann mal merken, lohnt sich denn überhaupt, einen solchen Beitrag zu posten oder nicht? Das wird man dann nach und nach dann sowieso in den Kosten und in den Ausgaben sehen.
Absolut, die Kosten sind ja auch immer relativ zum Ergebnis, sage ich mal. Ne? Klar sind die Werbeformate auf LinkedIn teurer als auf der einen oder anderen Plattform. Dafür sind ja oft auch die Targets relevanter. Das heißt, wenn ich dann gerade jetzt im hochpreisigen Industriegüterbereich tatsächlich einen Kunden dadurch gewinne, ist es mir auch egal, ob ich da 100 € mehr dafür ausgegeben habe. Ne? Das muss man auch immer ins Verhältnis setzen, wenn man einfach nur die Kosten nebeneinander legt und sagt, TikTok ist günstiger oder sowas. Ne?
Das ist korrekt, genau. Also ich würde ja nicht nur die Klickkosten vergleichen, das ja sowieso nicht, also plattformübergreifend. Ich würde tatsächlich rein auf die Plattform schauen und erst dann schauen, was ist denn wirklich teuer. Wir sprechen ja von den gesamten Ausgaben, also nicht nur von den Klickkosten, sondern was kommt für mich dann dabei raus. Und die Klickkosten sind hier an sich ja berechtigt, denn das Targeting, was du im B2B-Bereich über LinkedIn Ads erreichst oder bekommst, kriegst du ja nirgendwo, auf keiner anderen Plattform, so exakt.
Und Gott sei Dank bist du ja nicht nur LinkedIn-Expertin, sondern auch Google-Expertin. Und da ist natürlich die Frage, beide bieten ja so ihre spannenden Werbemöglichkeiten, haben so ihre Stärken und Schwächen. Könnte man natürlich einen eigenen Podcast nur dazu machen, aber in Kürze, was sagst du Kunden, wenn die fragen, wo eignet sich denn LinkedIn besser und wo Google?
Also es gibt jetzt keine Trennung aus meiner Sicht. Ich betreue beide Plattformen, also Google Ads, aber auch Bing Ads. Bing Ads gehört für mich mehr oder weniger zu Google Ads dazu, sodass ich das Ganze auch nicht ganz trennen würde, gerade für den B2B-Bereich. Aber wenn wir jetzt bei den Suchkampagnen, sagen wir so, im Search-Bereich bleiben und rein bei B2B, würde ich Google Ads immer mit dazu nehmen, wenn natürlich das Suchvolumen besteht. Das heißt, wir können beide Plattformen A in keinster Weise vergleichen. Wenn Kunden auf mich zugehen und sagen, ja gut, wir haben hier eine Dienstleistung, danach wird gesucht. Und dann wollen sie ja nochmal das Ganze mit LinkedIn Ads ausweiten, schauen dann in beide Kanäle rein und sehen, okay, die Klickpreise sind unterschiedlich, die Ergebnisse sind unterschiedlich. Und dann fängt ja dieser Vergleich an und du kannst sowieso die beiden Plattformen nicht vergleichen, nur aus dem einzigen Grund, wenn wir jetzt bei Google bleiben und wir sprechen erstmal rein von der Suche, wissen wir, okay, da ist ja ein gewisses Suchvolumen vorhanden, die Leute brauchen was und die suchen danach. Bei LinkedIn Ads, die suchen ja nicht danach. Das heißt, wenn die Nachfrage besteht, sind die Google Ads dafür da, die Nachfrage mitzunehmen. Wenn das Suchvolumen nicht mehr besteht, muss ich zu anderen Kanälen greifen, wo ich für die Nachfrage sorge. Das heißt, ich kann zwar eine passende Zielgruppe finden, weiß aber nicht, brauchen sie es gerade jetzt oder brauchen sie es gar nicht? Und ich versuche mit meinen Ads die Nachfrage zu generieren. Und das sind für mich beide Kanäle, die miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das heißt, so einen Vergleich zu setzen, Google Ads versus LinkedIn Ads, würde ich in keinster Weise tun, weil da hat man eigentlich nur ein Problem, weil erstens kann man es nicht vergleichen, zweitens würde ich nicht sagen, man macht entweder das eine, sondern das andere. Google Ads für mich ist immer Pflicht, wenn ich weiß, Suchvolumen ist da und da muss ich auch da sein. Wenn jemand schon nach meiner Dienstleistung sucht, dann soll ich da mit erscheinen. Das lässt sich relativ einfach auswerten. Einfach mal ein paar Begriffe eingeben und schauen, wenn ein paar Mitbewerber mit dabei sind, dann lohnt sich das in jedem Falle. Nur kommt man bei Google Ads in vielen B2B-Branchen oder Richtungen oder Produkten und Dienstleistungen irgendwo relativ schnell an eine Grenze, denn das Suchvolumen ist ja begrenzt. Und dann sagt man ja, okay, ich würde aber gerne was machen und dann braucht man auch andere Plattformen, wo man für mehr Reichweite, für mehr Aufmerksamkeit sorgen kann. Aber vergleichen würde ich es nicht. Das Schlimmste, was immer wieder mal kommt, wenn Kunden auf mich zugehen und sagen, okay, wir haben uns für diese Kanäle entschieden und da wird erstmal kein Grund genannt, warum denn überhaupt. Und wir haben auch das Werbebudget verteilt. Wir haben beispielsweise 2.000 Euro für Google Ads und 3.000 für LinkedIn Ads. Und da stelle ich mir die Frage, ist es ein Muss? Ja, das ist unsere Aufteilung. Und dann sehen wir, in Google Ads ist kaum Suchvolumen. Wofür brauche ich denn die 2K? Dann wird versucht, das Budget auszugeben, gerade wenn ich in manche Accounts reingehe, wird versuchen, mit so weitgehenden Begriffen zu arbeiten, ganz broad, mehr oder weniger, zu arbeiten, mit ganz viel Streuverlust, Hauptsache das Budget wird ausgegeben. Ne? Und das ist natürlich immer, diese Logik kommt ja von deiner Fragestellung. Was muss ich denn machen und was ist besser? Und das ist natürlich immer, sollte, sagen wir mal, in eine Richtung, oder sagen wir so, die Arbeit sollte in eine Richtung gehen, von beiden Kanälen, auf ein Ziel hinaus.
Absolut, und da hast du natürlich auch noch schon ein paar spannende Sachen angerissen. Ich sag mal, B2B, Google Ads ist ja auch eine Challenge, dass für sehr viele Begriffe die Industrieunternehmen sehr nischig unterwegs sind und selbst wenn die Begriffe relevant sind, das Suchvolumen extrem gering ist, vor allem wenn man dann zum Beispiel nur im deutschsprachigen Raum guckt, ist das ja sehr gering. Trotzdem wird relativ viel noch für Google ausgegeben, weil halt alle so dieses Mantra im Kopf haben, ja, alle suchen natürlich über Google und du musst halt auf Google sein, aber aus der Masse an Fragen wirklich dein Nischenpublikum rauszufiltern, was auch noch ein Buying Intent hat, ist halt auch überhaupt nicht trivial und dann auch nicht so viel günstiger, als weil ja, das die Gruppe dann doch so klein ist und wenn man, wie du sagst, guckt und oh, da sind deine drei Hauptwettbewerber schon, dann wird es auch oft nicht billig, weil es sind eben nur so wenig Leute, wo sich dann diese drei, vier Unternehmen drauf konzentrieren und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, was mir oft auch so ein bisschen fehlt, ist dann, also oft fehlt ja sowieso eine Page-Strategie schon, wie du auch schon hast durchklingen lassen. Oft fehlt aber auch eine sinnvolle Kombination von Organic und Paid. Das sind dann oft dann auch unterschiedliche Leute, die dann dafür zuständig sind. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel bei LinkedIn sage, okay, ich schalte Anzeigen, um mehr Leute auf meinen Kanal zu kriegen oder um auch mehr Follower zu gewinnen und so weiter, sorgen die Anzeigen im Prinzip nur dafür, dass eine Person etwas Bestimmtes sieht, was ich möchte, ob es ein Post ist oder eben der Kanal. Wenn da aber kein guter organischer Content drauf ist, verliert man die Leute trotzdem. Oder wenn man so breit targetet, wie du vorher auch sagtest, dass man zwar viel in Anzahl kriegt, dann geht dafür die Qualität runter. Also da wäre meine Frage, wie siehst du denn eine sinnvolle Kombination von Organic und Paid Ads an?
Ja, ist eine wichtige Frage. Die Frage wird immer wieder gestellt, denn es ist natürlich sehr einfach zu sagen, ich nehme jetzt ein gewisses Werbebudget in die Hand und ich habe beispielsweise auch eine gut ausgearbeitete Zielgruppe und ich schalte meine Kampagnen, ohne jetzt Gedanken über den Content und Sonstiges zu machen. Ich beantworte die Frage immer folgendermaßen. Klar, man kann immer ein gewisses Werbebudget nehmen und erstmal was abtasten und sagen wir so den Markt und das Angebot und deine Message erstmal tatsächlich mit Hilfe von Werbebudget abtasten. Das ist quasi für mich so eine Art Recherche. Die kostet aber, das ist sehr kostenspielig, weil im Prinzip musst du deine gesamte Recherche mit Werbebudget decken. Und da stelle ich mir die Frage im ersten Schritt, warum machen wir das erstmal nicht organisch? Weil das natürlich kostet das ja auch Geld, weil die Zeit kostet ja auch Geld, aber man muss mit der Zielgruppe im Vorfeld erstmal arbeiten. Das ist meine Einstellung dazu. Zweiter Punkt, wenn man mit LinkedIn Ads arbeitet, braucht man auch einen gewissen Content. Und wenn ich nicht weiß, welcher Content bei meiner Zielgruppe überhaupt ankommt, muss ich erstmal auch mehr Budget in die Hand nehmen, um das Ganze zu testen insgesamt. Wenn ich aber im Vorfeld ja schon mit meiner Zielgruppe gearbeitet habe, dann weiß ich ganz genau, was brauche ich auch für meine Ads. Und da brauche ich entsprechend auch weniger Budget und das funktioniert auch deutlich besser. Der zweite Punkt, der an sich immer noch relevant bleibt, wir sind ja im Social Media, auch wenn jetzt, egal was ich jetzt, für was ich jetzt werben würde, und die Leute mich jetzt beispielsweise auch gar nicht kennen, also ich bin jetzt nicht eine bekannte Brand, ein bekanntes Unternehmen, die schauen sich in erster Linie, auch wenn sie sich für den Inhalt interessieren, schauen sie sich, wer bin ich denn überhaupt? Das heißt, es ist ganz einfach, die sehen meine Ad bei LinkedIn Ads und oben sieht man immer den Absender. Absender ist die Unternehmensseite. Und viele denken, okay, das ist ja völlig irrelevant, ich zeige meine Anzeigen, ich habe ein cooles Whitepaper oder ein Video und die meisten klicken auf einen CTA-Button. Das stimmt gar nicht. Wenn man sich wirklich die Auswertungen anschaut, zeigen die Auswertungen was ganz anderes. Es gibt wirklich einen sehr, sehr großen Anteil an Personen, die sich wirklich die Unternehmensseite anschauen. Das heißt, man soll sich die Klicks bei LinkedIn-Ads sehr vorsichtig anschauen, weil es gibt Klicks, die auf die Seite gehen, also sprich der Klick auf eine Webseite, auf eine Landingpage und die Klicks, die wirklich auf die Unternehmensseite bei LinkedIn gehen. Und stellen wir uns mal vor, sie gehen auf die Unternehmensseite und finden an sich den Inhalt super spannend und ich spreche da noch gar nicht von den Followern. Followern ist natürlich eine ganz andere Frage, wir können gerne auch mal kurz drauf eingehen, aber die schauen sich die Unternehmensseite an und da ist gar kein Inhalt. Welcher Eindruck entsteht denn dabei? Das Unternehmen macht keinen schlechten, also im Prinzip aus meiner Sicht immer einen schlechten Eindruck. Das heißt, es ist ein neues Unternehmen, hat wahrscheinlich keine Mitarbeiter. Ne? Und was machst du hier als erstes, wenn du wirklich eine Kontaktanfrage absenden würdest? Du schaust dich, mit wem habe ich denn überhaupt zu tun? Du gehst auf die Webseite. Man muss sich auch immer wieder mal manche Statistiken auf der Webseite anschauen. Wie viele Leute schauen sich auch die über uns Seite an. Das gleiche gilt ja auch bei LinkedIn Ads. Das ist meine mehr oder weniger über mich Seite. Und wenn ich da einen schlechten Eindruck hinterlasse, ist nur die Frage, wird mein Kontaktformular überhaupt jemals denn ausgefüllt? Und da kommen wir zum Thema Organic. Wir müssen schon mal darüber Gedanken machen, was will ich mit meiner Unternehmensseite machen? Was muss ich denn posten? Wie muss ich mit meiner Zielgruppe dann im Nachgang auch interagieren? Und aus meiner Sicht ist es super wichtig.
Du hattest gerade kurz auch schon mal das Thema Follower erwähnt. Wie sieht es denn da aus?
Genau. Follower ist natürlich auch ist die nächste Frage, die man ja auch angeht. Du hast ja das eine Mal, oder der eine Punkt geht in die Richtung, man schaut sich auch bei der Unternehmensseite, wie viele Follower hat hier die Seite. Und ich kann dir sagen, mit LinkedIn Ads kannst du gar keine Follower einkaufen, auch wenn du viel Budget drauflegst. Es gibt ja auch diese Follower-Ads, die man hinzuschalten kann und du kannst auch 1.000 Euro als Tagesbudget ansetzen, da wird irgendwann mal nicht viel gehen, weil man muss ja auch einen Grund haben, einem Unternehmen zu folgen. Und für Follower zu sorgen, gibt es den einzigen und den wichtigsten Weg aus meiner Sicht, das ist die organische Ausrichtung. Wertvoller Content, der sorgt dafür, dass Follower hinzukommen. Und wenn der Content wertvoll genug ist, dann kann ich auch das Geld in die Hand nehmen und diesen wertvollen, passenden, zu der Zielgruppe passenden Content an eine breitere, aber weiterhin passende Zielgruppe weitergeben. Mit der Hoffnung, aber mit der Erwartungshaltung ja auch, dass Follower zustande kommen. Aber nicht die Anzeigen sorgen für die Follower, nicht meine Einstellung, ich mache jetzt eine Follower-Ad, sondern tatsächlich dein Content. Und darüber muss man sich im Vorfeld Gedanken machen. Und das gehört unter anderem einerseits zur Content-Entwicklung, was natürlich auch zu der organischen Ausrichtung entsprechend dazugehört.
Ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Am Ende geht es immer um Qualitätscontent, was auch natürlich für die Creative Ads gilt. Und du hattest vorhin auch schon mal erwähnt, dass LinkedIn jetzt nicht so der klassische Buy-Kanal ist, sondern dort geht es ja eigentlich eher darum, die Nachfrage zu generieren für deine Produkte oder Lösungen. Das passt ganz gut zu so einem allgemeinen Trend, den wir aktuell sehen, dass viele Experten ja sagen, okay, Lead Generation mit Gated Content und so weiter ist out. Du musst jetzt eben zu Multi-Channel, Always-On, Demand Generation wechseln. Wie siehst du das im Bereich LinkedIn dann?
Ja, das ist ein gewisser Trend. Dem würde ich größtenteils zustimmen, mit der einzigen Ausnahme. Ich als Außenstehender, das heißt, ich bin eine Freelancerin, das heißt, ich bin jetzt nicht unternehmensintern, ich verfüge jetzt nicht über gewisse Budgets, aber das haben ja da die Marketingleiter und die müssen ja die Budgets ja auch verantworten. Und dann, wenn sie ein gewisses Budget bei LinkedIn Ads ausgeben, und das sind jetzt nicht 100 oder 150 Euro, da sprechen wir ja größtenteils mindestens von 3.000 Euro, das heißt, in etwa jetzt im Durchschnitt. Die müssen über die Budgets ja entsprechend ja einerseits verantworten und dann gleichzeitig sagen, okay, was habe ich denn dabei generiert? Und wenn wir rein über den Demand-Gen-Ansatz gehen, sprich, dass wir erstmal für Nachfrage sorgen, was wir sowieso machen müssen und was viele ja nicht verstehen, auch wenn wir mit einem White Paper arbeiten, sorgen wir auch weiterhin für Nachfrage. Keine Suche nach meinem White Paper. Das, was ich ja mit meiner Lead-Gen-Kampagne mache, ist auch eine gewisse Art und Weise, für Nachfrage zu sorgen. Nur ist eine ganz andere Kampagneneinstellung und ganz andere Erwartungshaltung von der Kampagne und ganz andere KPIs, an denen wir uns orientieren. Das ist nur mal so, dass man es im Prinzip ja noch nicht so zu 100% auch trennt, weil wir sind ja nicht bei Google Ads. Ich nehme ja nicht die Nachfrage mit oder ich decke sie, sondern ich generiere die Nachfrage. Ich arbeite immer vorerst mit einer kalten Zielgruppe, ob ich eine Lead-Gen-Kampagne schalte oder eine ganz normale Traffic-Kampagne, bleibe ich weiterhin erstmal in der Nachfrage-Generierung jetzt aus meiner Sicht. Wie man jedoch aber weiterverfolgt, mit welchen Kampagnen man startet, das hängt immer mit den Einstellungen im Unternehmen zusammen. Ich versuche immer dazu zu überreden, dass wir nicht nur mit Lead-Gen-Kampagnen arbeiten, sondern im ersten Schritt uns an die typischen, sagen wir, Engagement- oder Traffic-Kampagnen auch so ein bisschen annähern. Aus dem Grund, dass wenn Lead-Gen-Kampagnen nur geschaltet werden und wir beispielsweise auch ganz viele Leads generieren werden, dass diese Leads zu 90% noch gar nicht bereit sind, mit dem Vertrieb zu sprechen. Und da ist natürlich immer diese Einstellung Unternehmen die wichtige. Wenn jetzt das Unternehmen sagt, ich gehe auf diese Zielgruppe erstmal ja gar nicht ein, ich werde sie nicht gleich anrufen und wir nutzen das White Paper einfach mal, um die Zielgruppe abzutasten, weil auch das ist eine gute Möglichkeit zu sagen, lass uns erstmal schauen, wie meine Zielgruppe überhaupt mit meinem Content interagiert. Kann ich für Nachfrage sorgen? Ist die Zielgruppe, die ich ausgewählt habe, offen für dieses Thema? Dann kann ich auch mit einem White Paper und auch eine Lead-Gen-Kampagne arbeiten, wenn ich mit einer ganz anderen Herangehensweise an die Auswertung rangehe. Das heißt, ich habe mein White Paper, ich schalte meine Lead-Gen-Kampagne, ich gewinne Leads, einfach mal um zu sehen, sind die Leute überhaupt an dem Thema interessiert? Und wären sie denn oder sind sie denn so wirklich interessiert, dass sie auch Kontaktdaten abgeben? Dann ist es eine richtige Vorgehensweise. Wenn die Marketingleitung oder dann der Vertrieb gleichzeitig sagen, wir schalten Lead-Gen-Kampagnen mit diesem White Paper und direkt danach rufen sie die Leute an, dann ist es aus meiner Sicht keine gute Einstellung, weil in den meisten Fällen dann nichts Gutes dabei rauskommt. Was bedeutet denn nichts Gutes? Also ich kann wirklich ein Beispiel geben. Wir haben eine Kampagne geschaltet, wo es darum ging Lead-Gen-Kampagnen zu schalten, Leads zu generieren, und gleichzeitig hat der Vertrieb und die Marketingleitung gesagt, okay, wir werden die Leute anrufen. Ich habe von vornherein gesagt, der Ansatz wird nicht aufgehen, auch wenn wir ganz viele Leads generieren würden, und das habe ich denen auch beweisen dürfen. Das hat uns zwar Geld gekostet, aber das habe ich im Vorfeld hier auch gesagt. Wir haben ein passendes Thema ausgesucht, eine passende Zielgruppe. Wir haben gesehen, das Thema passt 100% zu der Zielgruppe. Wir haben, ich kann ja nur ganz kurz was zu der Zielgruppe sagen. Das waren größtenteils IT-Leiter in größeren Unternehmen. Wir haben ein White Paper mit 60 Seiten. Also es war wirklich ein super toller Content. Das heißt, der Content war auch relevant für die Zielgruppe. Super. Und wenn wir über die Benchmarks, wird es jetzt schwierig sein, was zu sagen, aber für eine IT-Leiter als Zielgruppe eine Lead-Gen-Kampagne zu schalten und Lead-Kosten bei 30 und 35 € zu bekommen, ist natürlich auch eine Leistung, weil in den meisten Fällen kostet diese Zielgruppe deutlich mehr.
Deutlich mehr, ja.
Genau, das war eindeutig ein Zeichen, okay, wir haben eine spitze Zielgruppe, wir haben den passenden Content, funktioniert alles wunderbar. Und da könnte man sagen, das war ja die richtige Herangehensweise. Einerseits ja, eine, sag mal so, aus der Sicht des Performance-Marketiers wäre quasi diese Kampagne somit hier auch zu Ende. Wir hatten 180 Leads zu einem Lead, also CPL, also Cost per Lead, im Durchschnitt 35 €, alles ja wunderbar. Nur wurden alle diese 180 Personen angerufen. Und man kann ja in etwa gleich raten, wie viele Personen da überhaupt bereit waren, mit dem Vertrieb zu sprechen. 2.
So. Ja, würde ich auch sagen, circa 1% ist immer, ne, wenn man sowas macht. Ne?
Genau. Das war natürlich ein Zufall, dass eine Person doch ein bisschen mehr bereit war, auch für ein weiteres Gespräch, aber das war aus meiner Sicht mehr ein Zufall. Und da kann man ja wiederum sagen, wir haben 180 Leads. Ja? Leads, der CPL liegt im guten Bereich. Einerseits ist eine erfolgreiche LinkedIn-Ads-Kampagne, aber auf der anderen Seite, aus Sicht des Unternehmens, war das hier keine. Und dann stelle ich mir dann wiederum die Frage, lohnt sich diese Vorgehensweise? Wofür brauche ich diese 180 Leads, wenn sie zwar zu meiner Zielgruppe passen, die in meinem CRM rumliegen, ich mit diesen Leads ja gar nicht arbeiten kann, ich habe sie einmal angerufen, die haben mich abgewiesen, was mache ich dann? Ich hatte ja nur die Ausgaben. Und da kommen wir wiederum zu dem anderen Ansatz, ich muss langfristig mit der Zielgruppe arbeiten. Und White Paper und eine solche Lead-Gen-Kampagne gehört ja auch zu der Strategie dazu. Ich kann mit diesen Leads ja auch weiter arbeiten. Wenn ich sage, das ist einer der, also einer bestimmte oder eine Kampagne aus meiner Strategie, ist zum Beispiel eine Lead-Gen mit diesem White Paper. Ich sammle meine Retargeting-Daten. Weiterhin arbeite ich mit einer zweiten Kampagne, zum Beispiel mit Blogbeiträgen oder mit ein paar Videos, Aufklärungsvideos. Das heißt, ich arbeite mit der gleichen Zielgruppe immer mehr und versuche sie von mir zu überzeugen. Und dann kann ich im zweiten Schritt erwarten, dass eventuell der eine oder die andere auf mich doch zugeht. Und das ist für mich quasi die erfolgreiche LinkedIn-Ads-Strategie. Und ein White Paper, eine Lead-Gen-Kampagne gehört dazu. Ist nur die Frage, mit welcher Einstellung.
Ja, da 100% Zustimmung von mir ist leider, also einerseits ist oft diese Diskussion auf LinkedIn und anderen Plattformen fehl- oder irreführend mit diesem Lead-Gen versus Demand-Gen, weil ja, ich sehe das auch eher so, dass Lead-Gen ein Teil davon sein kann oder ist. Das zweite Problem ist eben, dass viele Unternehmen als Haupt-KPI nur die Anzahl der Leads haben, ohne weitere qualitative Kriterien, und dann macht das natürlich wenig Sinn, dass sogar eben eine erfolgreiche Kampagne, wie du sie eben auch gerade beschrieben hast, dann eigentlich relativ rausgeschmissenes Geld sein kann, wenn man danach eben nicht vernünftig damit arbeitet. Eine kurze praktische Frage zu Lead-Gen auf LinkedIn, die ja eigentlich ganz gut funktioniert im B2B-Bereich. Als LinkedIn-Beraterin gehe ich mal davon aus, dass du eher Fraktion LinkedIn-Formular bist, oder? Denn viele Unternehmen möchten ja eher auf eine Landingpage, eine eigene Landingpage, wo sie das White Paper zum Beispiel zum Download anbieten, leiten. Wie siehst du das?
Ich bin ein sehr zahlenorientierter Mensch. Das heißt, für Performance oder zu Performance-Marketing gehören ja auch Zahlen dazu. Und wenn ich weiß, dass ich ein gewisses Werbebudget habe und sehe einen Vergleich und ich mache viele Tests Und es gibt Unternehmen, sagen wir mal so, es gibt Unternehmen, die sagen, wir können nicht mit einem Lead-Gen-Formular arbeiten, aus Datenschutzgründen und Co. Dann arbeite ich auch nicht damit. Nur weiß ich, dass ich meine Leads viel günstiger generieren kann und viel schneller an meine Daten rankommen kann. Und dadurch, dass ich zahlenorientiert bin, mache ich einen Test, und wenn ich sehe, okay, ich kann mein Budget in der Lead-Gen, in der typischen Lead-Gen-Kampagne besser einsetzen, weil sie A, bessere Klickraten mir generiert. Wir arbeiten ja innerhalb von LinkedIn, und LinkedIn ist da auch bemüht, dass die Leute ja auf der Plattform bleiben, sodass die Kampagnen auch deutlich besser ausgespielt werden. Wir haben bessere Daten. Wenn ich weiß, ich kann mein Budget besser anlegen, dann ist die Entscheidung eindeutig klar, ich setze das ein, was besser funktioniert. Das ist für mich quasi meine Einstellung. Das heißt, ich kann nicht sagen, es ist immer ein Lead-Gen-Formular. Es gibt Situationen, da lohnt sich wirklich auf die Landingpage weiterzuleiten, wenn es wirklich zum Beispiel um ein Event geht, was zum Teil auch kostenpflichtig ist, wobei das an sich ja schwierig ist, etwas über LinkedIn zu verkaufen, aber angenommen, es ist auch ein Event, was kostenfrei ist, aber beispielsweise vor Ort stattfindet. Das heißt, man muss ja jetzt schon wissen, ich bin bereit, sagen wir mal so, irgendwo hinzufahren auf ein kostenfreies Event, aber ich würde da kein Kontaktformular ausfüllen. Das heißt, wie kannst du innerhalb eines kurzen Einleitungstextes und eines Formulars darzustellen, mit wem habe ich denn überhaupt zu tun, wenn ich keine bekannte Brand bin oder kein bekanntes Unternehmen? Ich müsste dann wahrscheinlich auf die Seite hinleiten und die Leute dort anmelden lassen, weil sie sich erstmal mit dem Unternehmen beschäftigen müssen. Dort ein Video reinpacken, was auch immer. Ne? Dann brauche ich höchstwahrscheinlich kein Lead-Gen-Formular. Das ist aber rein situationsbedingt. Habe ich aber ein White Paper, eine Checklist oder sagen wir mal ein ganz normales Online-Webinar, dann ist es eindeutig günstiger, mit einem Lead-Gen-Formular zu arbeiten, und das ist nachweislich günstiger. Und dann wiederum stellst du dann die Frage, was ist besser? Ich sage, besser ist das, was aktuell günstiger ist, also wo mein Budget besser angesetzt ist.
Ja, wenn die Marketingwelt nur so rational wäre. Aber ja, für gute Werbekampagnen braucht man ja auch sehr detailliertes Wissen über die Zielgruppe, um möglichst passgenaues Targeting und so weiter und auch Content-Erstellung natürlich daraufhin anzupassen. Wo kann ich denn dieses Wissen über das Verhalten der Zielgruppe herkriegen?
Über das Verhalten, das ist eine gute Frage. Das hätte ich auch gern gewusst. Aber sagen wir mal, wer meine Zielgruppe ist, das muss ich als Unternehmen schon wissen. Ich stelle dann mal die Frage immer, mit welcher Zielgruppe müssen wir denn arbeiten? Und die Antwort mit allen mittelständischen Unternehmen und deren Geschäftsleitern, da kommen wir leider nicht voran. Und da sehen Sie an meinem Gesichtsausdruck, beziehungsweise diejenigen, die mit mir gleich zusammenarbeiten, die wissen schon, dass ich mit dieser Antwort nicht anzufangen habe. Es gibt natürlich die Möglichkeit, folgendermaßen vorzugehen, wobei das Unternehmen muss ja schon darauf vorbereitet sein und wissen, wenn ich jetzt mit Social Media arbeite und wenn ich Geld in die Hand nehme, muss ich meine Zielgruppe spezifizieren. Und wenn wir uns die Attribute bei LinkedIn Ads anschauen, die wir ausfüllen müssen, wenn wir die Zielgruppe zusammenstellen, das wäre zum Beispiel der erste Weg zu sagen, okay, das sind die wichtigsten Attribute von den Unternehmensangaben, Branche, Unternehmensgröße und Co. bis zu den personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Tätigkeitsbereich, Jobbezeichnung, Karrierestufe, Kenntnisse. Das sind zum Beispiel für mich die ersten Fragen, wenn der Kunde gar nicht weiß, und sagen wir mal, auf mich noch nicht vorbereitet ist, wenn ich sage, wer ist meine Zielgruppe, dann sage ich, kannst du mir wenigstens mal diese Fragen beantworten? Ganz grob. Und dann schauen wir uns die Zielgruppe an. Das ist quasi der erste Weg. Dann versuche ich nach Möglichkeit den Vertrieb auch mit einzubeziehen. Weil die Einstellung des Marketings und des Vertriebs unterscheiden sich immer wieder mal. Es sei denn, die arbeiten wirklich sehr eng zusammen.
Leider ja.
Das ist oft der Fall, nur sehe ich, das sind keine Gegner, sondern gerade dann, wenn sie sich vereinen, kommen sie an die besten Lösungen überhaupt. Aber wenn die Möglichkeit gibt, dass ein Vertrieb zumindest bei einem solchen Gespräch mit dabei ist, was die Zielgruppe anbelangt, das hilft immens, was die Ausarbeitung anbelangt. Dann wenn ich gar nicht weiterkomme bei den Jobbezeichnungen, weil manchmal werden Jobbezeichnungen zugeschickt, mit denen man wirklich nicht viel anfangen kann, dann sage ich, okay, dann gehen wir in euer CRM-System und wir nehmen aus verschiedenen Branchen jeweils eine Person. Ich brauche die Angaben beispielsweise, das ist Anna Majeritzki, arbeitet da und da, und ich gehe tatsächlich bei LinkedIn und schaue mir die Person an oder diese 2, 3 Personen an, und dann sehe ich, über eine ganz einfache Recherche, Stalken, wie auch immer, wie man das ja auch nennen möchte. Man schaut sich, was macht die Person, welche Kenntnisse, welche Beiträge. Und das ist an sich aus meiner Sicht nicht unbedingt meine Arbeit, sondern die Arbeit des Unternehmens, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen und dann eine eindeutige Antwort zu geben, damit auch LinkedIn-Ads erstellt werden können. Wenn das nicht gegeben ist, mache ich das hier auch. Aber das ist, gehört für mich zu der Vorarbeit dazu, was die Zielgruppe anbelangt. Weil es ist super einfach, im LinkedIn-Ads-Account, wenn man sich einmal die Targeting-Option angeschaut hat, das Targeting zusammenzustellen. Die schwierigste Aufgabe ist immer die Vorarbeit davor. Weil wenn ich weiß, wen ich haben will, kann ich ganz einfach auf dem Weg Nummer 1 oder Nummer 2 die Zielgruppe zusammenstellen. Mal über Jobbezeichnung, mal Tätigkeitsbereich mit Karrierestufe. Das ist ganz einfach erstellt. Dann habe ich schon ein paar Tests, was ich machen kann. Aber was ich genau auswähle, das muss ich im Vorfeld mir tatsächlich überlegen.
Und von 10 Kunden, wie viele geben dir die Antwort mit, wir würden gerne alle mittelständischen Unternehmen eine Geschäftsführung targeten?
Mittlerweile immer weniger. Weiß nicht, woran es liegt. Liegt es daran, dass diejenigen, die auf mich zugehen, sagen, wie man meine Arbeit kennt oder mich von LinkedIn kennen, kann ich jetzt nicht sagen, aber mittlerweile immer weniger. Nur geben viele trotzdem sehr uneindeutige Angaben, sodass wir auch da nochmal schauen müssen, weil je ungenauer das Targeting ist, umso mehr Tests müssen wir machen, umso mehr müssen wir mehr Kampagnen, mehr Budget einsetzen, um erstmal zu filtern, weil setze ich im Vorfeld ein gutes Targeting, dann weiß ich ja in etwa, dass meine Klickrate auch stimmt. Wenn ich das am Anfang nicht weiß, muss ich testen. Das heißt, ich zahle erstmal Geld für eine Art Recherche. Ich kann im Nachgang auswerten, wer aus der Zielgruppe hat meine Anzeigen gesehen, wer hat damit gut interagiert, wer schlecht. Und mit, also sagen wir so, all diejenigen mit schlechten Engagement Rates und Co., die kann ich im Nachgang ausschließen. Problem, ich habe da vorher schon dafür bezahlt. Und da ist für mich immer die Frage, entweder machen wir eine gute Vorarbeit oder wir zahlen erstmal dafür, dass wir das Ganze erstmal testen.
Oder viele machen weder eine gute Vorarbeit noch machen sie bezahlte Tests. Aber
dann sind wir noch nicht bereit für LinkedIn Ads. Dann gab es auch schon mal eine klare Einstellung oder sagen wir eine Antwort von meiner Seite. Da würde ich mit LinkedIn Ads, zumindest ich persönlich, nicht starten, weil da kommen wir an kein Ergebnis.
Sehe ich auch so, und viele denken ja auch, ja okay, dieser Kampagnenmanager, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, wie du auch sagst, ne, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ja, das können dann relativ viele Leute da so eine Kampagne einstellen, aber mit dem Start der Kampagne hört ja eigentlich die Arbeit nicht auf, man muss ja eigentlich immer am Ball bleiben. Wie sieht denn so aktives Kampagnenmanagement und Optimierung aus?
Ja, das stimmt. Also sag mal so, eine Kampagne einzustellen, wenn wir jetzt mal kurz an den Anfang mal gehen, wo wir über Google Ads gesprochen haben, man muss natürlich ehrlich sagen, und ich hoffe, manche Marketeers werden mich jetzt dafür nicht hassen, gerade im B2B-Bereich, nach ein paar Monaten ist der Aufwand im Bereich Google Ads wenig geringer im Vergleich zu den LinkedIn-Ads. Weil in Google Ads haben wir ein gewisses Suchvolumen, wir müssen vieles am Anfang einstellen, vieles aussortieren, aber dann laufen ja die Kampagnen mit diesen Einstellungen. Es sei denn, ich möchte noch was anderes hinzunehmen. Bei LinkedIn Ads muss ich am Anfang testen, ich muss mittendrin testen und dann weiter und weiter. Je nachdem, was gut und was schlecht funktioniert. Das heißt, alle meine Ansätze, und das ist natürlich auch wiederum der Vergleich, bei Google Ads weiß ich, wonach die Leute suchen. Bei LinkedIn Ads weiß ich gar nicht. Ist es überhaupt die richtige Zielgruppe, die ich ausgewählt habe? passt denn überhaupt mein Content? Welche Ansprache muss ich denn überhaupt wählen? Und für mich sind alles Thesen, die ich aufsetze. Auch die Zielgruppenzusammenstellung. Das ist die Überlegung des Kunden oder des Unternehmens selbst. Aber ob das wirklich die passende Zielgruppe ist, weiß ich nicht. Und deswegen setze ich einige Thesen auf, die ich im ersten Schritt erstelle und teste. Dann sehe ich im zweiten Schritt, was wirklich sehr gut funktioniert und versuche das Ganze mal auszubauen. Das heißt, eine Kampagne zu aktivieren, das ist der kleinste Schritt am Anfang. Der nächste Schritt geht dann in die Optimierung der Zielgruppe, Optimierung der Ansprachen, Auswertung der wichtigsten KPIs, nicht nur nach 2 Wochen, nicht nur nach 4 Wochen, sondern an sich ja kontinuierlich, weil auch da ändern sich die Daten. Manchmal siehst du ja, du hast eine Zielgruppe beispielsweise von 30.000 Personen, schaltest du deine Kampagne und die performt am Anfang wunderbar. Nach 3 Wochen gibt es da auf einmal einen Knick, da geht gar nichts mehr. Und da muss man schauen, woran liegt es denn, wenn es davor super gut funktioniert hat. Gab es jetzt auf einmal eine Woche, wo ganz andere Personen da waren, die sich für meinen Content gar nicht interessiert haben? Oder ist meine Zielgruppe vielleicht mittlerweile gesättigt, wenn sie beispielsweise bei 10.000 Personen liegt? Ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Das heißt, eine Kampagne wird dann irgendwann mal eine Änderung erhalten und man muss schauen und man muss wissen, was muss man denn überhaupt auswerten, damit man es nachvollzieht, damit man nach Gründen suchen kann und dann auch nach Lösungen. Was muss ich denn überhaupt machen, damit meine Kampagne weiterläuft? All das gehört ja zu der Optimierung ja dazu. Und das ist etwas, was viele da nicht nachvollziehen, wo sie denken, ah ja, die funktioniert ja in den ersten Wochen, da muss ich ja nicht viel machen. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird sie nicht funktionieren.
Und du hattest auch vorhin schon mal gesagt, okay, Google und LinkedIn sind eigentlich gar nicht so konträr, sondern kann man eigentlich wunderbar verbinden. Und du hast auch gesagt, okay, auf Google hat man ja quasi, kann man die schon vorhandene Nachfrage abschöpfen. LinkedIn kann man sie eher generieren. Wir machen eigentlich auch gute Erfahrungen dann eben mit Retargeting. Wie siehst du da die sinnvolle Verknüpfung von LinkedIn und Google?
Also Stichwort Retargeting ist eindeutig notwendig. Wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass nicht nur einzelne Kampagnen einfach so getestet werden, sondern eine gewisse Strategie dahinter stehen soll. Und zur Strategie gehören ja auch Retargeting-Kampagnen, weil gerade die dann die tatsächlichen Ergebnisse dann liefern. Klar, wenn man Lead-Gen-Kampagnen schaltet und hat man die ersten Leads, aber darüber haben wir auch schon mal gesprochen, das sind ja noch keine Kunden und noch weit von Kunden entfernt, sind für mich alles Cold-Layer-Kampagnen. Wir versuchen einfach mal die Zielgruppe zu segmentieren und im zweiten Schritt versuchen wir dann die Zielgruppe von uns zu überzeugen und da gehören ja die Retargeting-Kampagnen mit dazu und da sollten wir natürlich alles mitnehmen, was wir haben. Alles mitnehmen heißt für mich, wir nehmen alle Personen, die ja schon Kontakt zu uns hatten, im ersten und zweiten Schritt. Und da gehört natürlich auch der Google Ads Traffic oder Facebook Ads Traffic, je nachdem, was natürlich geschaltet wird. Im B2B-Bereich kommen zumindest aus meiner Erfahrung deutlich weniger Facebook Ads in Frage oder Facebook Ads Traffic, der hinzukommt. Aber auch das sollte natürlich auch mitgezogen werden. Wir haben bei LinkedIn Ads oder im LinkedIn Ads Account haben wir einen Insight-Tag, so ein kleiner Code-Snippet, der dann auf der Seite eingebaut wird, damit wir auch den Google-Ads-Traffic mitnehmen können. Wobei da ist immer die Schwierigkeit, alles, was über die Webseite kommt, wird vom Content-Banner geschluckt. Das heißt, es gibt ja einerseits die Verknüpfung Google-Ads, LinkedIn-Ads. Das heißt, alles, was über Google kommt, sollte ja auch über LinkedIn reaktiviert werden. Das ist gar keine Frage und funktioniert wunderbar. Nur haben wir in der Dachregion immer das Problem, dass A, die B2B-Seiten gar nicht so viel Traffic haben, B, ja, gar nicht so viel Suchvolumen gibt, auch damit es ja auch über Google Ads nochmal hergeholt werden kann. Und wenn der Content-Banner, sagen wir mal, fast 50% des gesamten Traffics kaputt macht, mehr oder weniger. Das heißt, wir erhalten deutlich weniger an Daten, was in LinkedIn Ads importiert werden kann, dann kann ich kaum ja damit arbeiten. Nur sollte ja LinkedIn Ads, wenn wir bei LinkedIn Ads bleiben, sollte das Thema Retargeting weiterhin ein Thema bleiben, denn im LinkedIn Ads Account haben wir viele verschiedene Retargeting Audiences, die erstellt werden können, wo wir unabhängig von Insight Tags sind und unabhängig vom Website Traffic. Heißt aber nicht, dass wir die Website Besucher vernachlässigen, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, alles im Vorfeld einzurichten, am besten in Insight-Tag nach Möglichkeit, die Retargeting-Audiences, Website-Besucher von Anfang an gleich einzurichten, sobald der LinkedIn-Ads-Account aufgebaut wird, damit so schnell wie möglich wir eine Datenbasis haben. Nur können wir eine Zielgruppe erst dann nutzen, wenn sie mindestens 300 Nutzer hat. Und wenn wir überlegen, was alles von der Standard-B2B-Seite herkommt, dann wird es erstmal ein bisschen dauern, bis die Zielgruppe wirklich vollständig die Daten eingesammelt hat. Deswegen ist immer schwierig zu sagen, wir nehmen den Google Ads Traffic mit, weil im Normalfall ist da gar nicht so viel, was wir mitnehmen können. Das ist, wie gesagt, meine Erfahrung aus der Dachregion, wenn wir uns manche Blogbeiträge ausländischer Kollegen und Kolleginnen, sagen wir mal, anschauen aus dem UK oder USA, sprechen sie von der höchsten Kraft vom Retargeting, was auf Google Ads basiert. Das ist korrekt, wenn da tatsächlich auch genug Traffic herkommt. Und wiederum, man kann Traffic generieren, man kann YouTube-Ads und Display-Ads schalten, wenn aber die Qualität dieses Traffics grottenschlecht ist, dann helfen wir auch keine Retargeting-Maßnahmen. Ne? Das muss ja alles irgendwo im Gleichgewicht bleiben. Aber Retargeting ist ein Baustein der LinkedIn-Ad-Strategie und sollte auf jeden Fall mitbedacht werden.
Ja, und wir können natürlich keinen Podcast zu dem Thema machen, ohne auch das Thema KI anzusprechen. Erhält natürlich auch Einzug im B2B-Advertising. Zum Beispiel hat LinkedIn ja auch kürzlich den AI-Campaign-Manager eingeführt. Da kann man jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, weil er noch recht frisch ist. Aber wie siehst du grundsätzlich das Potenzial von KI für Advertising und auch deine Rolle als Expertin in dem Kontext?
Ich stehe ganz offen zu dem Thema im Allgemeinen. Das heißt, ich sehe das eher als Hilfswerkzeug und nicht als Gegner, jetzt für uns als Marketingleute. Wenn wir uns jetzt rein auf KI-Kampagnenmanager fokussieren würden, halte ich erstmal noch nicht viel davon, denn das hat ja schon bei den Empfehlungen von LinkedIn angefangen. LinkedIn hat ja im LinkedIn Ads Account so eine Empfehlungskategorie mit eingefügt. Und Accounts, die irgendwann mal ein bisschen mehr Budget ausgegeben haben, werden immer wieder mal von LinkedIn-Mitarbeitenden angerufen und denen wird angeboten, beispielsweise in die Accounts reinzuschauen, werden Empfehlungen ausgesprochen. Das sind all die Empfehlungen, die gleichzeitig in diesen AI-Kampagnenmanager eingebaut worden sind von alleine. Das heißt, da hast du fast keine Entscheidungsmacht. Oder kannst du schon gewisse Dinge ja machen, aber im Großen und Ganzen, wenn du dich nicht auskennst, dann werden überall Häkchen gesetzt. Und das ist das, was oft ja die Helfenden von LinkedIn anraten, wie zum Beispiel Zielgruppenerweiterung aktivieren, Network Audience, also sprich, dass die LinkedIn-Anzeigen woanders ausgespielt werden, außerhalb von LinkedIn, dass all das erlaubt wird. Das wird in dem AI-Kampagnenmanager von Anfang an für uns gesetzt. Und da sind für mich viele Einstellungen, die ich erstens am Anfang gar nicht tätigen würde, weil sie uns nur Geld kosten. Und das kann ich nachweisen, dass sie uns Geld kosten, weil ich in viele Accounts reinschaue und viele Audits mache, wo gar nicht darauf geachtet wird, also jetzt unabhängig vom AI, sondern als Person achtet man nicht drauf. Und LinkedIn macht uns ganz einfach und setzt für uns gewisse Häkchen ja schon im Voraus. Mhm. Und wenn ich die Daten auswerte und den Leuten zeige, wofür sie das Geld bezahlt haben, auch wenn deren Klickpreise super günstig waren und über der Benchmark und alles wunderbar, aber wenn sie dann sehen, wofür sie wirklich Geld ausgegeben haben, weil diese Einstellungen vorgenommen werden, dann werden sie erstmal aufmerksam. Das Gleiche gilt, ich habe mir den AI Kampagnenmanager nur kurz angeschaut und beziehungsweise ich habe mir ein paar Sachen mal durchgelesen, was es ja von Anfang an beinhaltet. Und das sind ja viele Einstellungen, die für uns vorgenommen werden. Und genau diese Einstellungen, gerade wenn man mit LinkedIn Ads anfängt, sind nicht profitabel, ist wahrscheinlich das falsche Wort. Also die sind an sich, die gehen in falsche Richtung. Und die geben das Budget genau an der falschen Stelle aus. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, was diesen neuen Campaign Manager anbelangt. Ich versuche immer bei jeder Plattform, sagen wir mal, mein Gehirn einzuschalten und erstmal die Kontrolle zu behalten, bevor ich die Kontrolle weitergebe. Ich bestreite das gar nicht. Ich kann zum Beispiel bei Google Ads nicht mehr mit manueller Ausrichtung arbeiten, weil ich den Algorithmus niemals übertreffen werde. Das Gleiche gilt auch bei LinkedIn Ads. Nur wenn ich weiß, dass alles funktioniert, kann ich die Kontrolle übergeben, weil dann weiß ich, dass der Algorithmus das noch besser machen kann. Das, was ich mir ausgearbeitet habe, wird das Ganze im Prinzip ja noch verbessern. Wenn ich aber noch gar nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht, wenn ich noch gar nicht weiß, ob die Zielgruppe richtig ist und ich mit Zielgruppenerweiterung arbeite, das heißt, ich sage, erweitere meine Zielgruppe, wie du möchtest, ohne zu wissen, was dabei zustande kommt, glaube ich nicht, dass da was Gutes, was dabei zustande kommt. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, was den AI Campaign Manager anbelangt. Noch, aber werden wir sehen.
Ja, da kommt schon was Gutes raus, nämlich fürs LinkedIn-Konto, aber nicht unbedingt für unsere Kunden. Ja, bin ich auch bei dir auf jeden Fall. Was so Optimierung oder so angeht, gebe ich dir recht, da sehe ich schon auch einiges an Potenzial mit AI. Beim grundsätzlichen Aufsetzen, ja, bin ich auch eher skeptisch. Ja, das war super spannend. Wir könnten noch stundenlang weiterquasseln, weil da gibt es jede Menge zu besprechen. Aber ich denke, so als erster Rundumschlag war das schon mal ganz gut und hilfreich. Und man merkt, dass es eben doch nicht so trivial ist und das einfach mal der Praktikant machen kann. Also es gibt natürlich sicher Ausnahmen, wo es tolle Praktikanten gibt, die das auch können. Auch das gibt's. Aber grundsätzlich ist es mittlerweile schon eine eigene Wissenschaft geworden. Und im Prinzip könnte man für jeden Kanal sogar noch einen Experten, Expertin haben, weil die teilweise sehr, sehr unterschiedlich funktionieren und dann jede Region in der Welt wieder andere Schwerpunkte hat mit WeChat und so weiter. Ja, das ist hochkomplex, macht aber auch Spaß und deswegen freue ich mich, dass ich mit dir darüber sprechen konnte und du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, sehr, sehr gerne und danke nochmal für die Einladung.
Sehr gerne, bis bald, ciao. Bis
dann. We'll be right back.